Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Das Treffen der Klima-, Umwelt- und Energieminister der G7, also von 7 großen Industrienationen, ist beendet. Vor allem zum Energiebereich, zur Kohle oder zum Ausbau der erneuerbaren Energien wurden gemeinsame Maßnahmen vereinbart, wie gerade in den Nachrichten gehört. Wie handfest die Anleger an der Börse diese Maßnahmen beurteilen, mehr dazu gleich. Außerdem schauen wir unter anderem noch auf die wirtschaftliche Lage in Portugal, weil Portugal Partnerland der Industriemesse in Hannover ist, die übermorgen eröffnet wird. Und wie jeden Freitag haben wir auch am heutigen Tag ein Firmenporträt im Programm und stellen eine Firma aus Kiew vor, die sich auf digitale Bildbearbeitung spezialisiert hat. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Gestern war in Deutschland zwar Feiertag, aber auf dem Aktienmarkt wurde dennoch gehandelt. Da wollen wir zunächst mal zurückblicken, was sich denn da gestern getan hat. Und das machen wir jetzt gemeinsam mit Samir Ibrahim, den ich jetzt in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main begrüße. Herr Ibrahim, was haben denn all diejenigen, die sich gestern nicht mit dem Börsengeschehen beschäftigt haben, und ich vermute, das waren einige, was haben die denn verpasst?
Na, vor allen Dingen erstmal optimistische Börsen. Der DAX zum Beispiel 1,5% im Plus geschlossen. Hat man auch nicht so oft gesehen zuletzt und im Feiertagshandel wohlgemerkt. Schwung gab es da natürlich von den gestiegenen US-Börsen.
Und ist von diesem Schwung heute noch was zu spüren?
Ja, heute gibt es mal die üblichen Nachkäufe, die man sonst in letzter Zeit vermisst hat. Der DAX aktuell 0,8% im Plus bei 14.348 Punkten. Und damit hat er auch die sehr enge Bandbreite letzten Wochen nach oben verlassen. Da müssen wir sehen, ob das so bleibt. Das Ganze hat natürlich einen Auslöser gehabt. In diesem Fall die Protokolle der US-Notenbank Fed. Also jedes Mal nach einer Zinssitzung gibt es eben etwas später diese Protokolle dazu. Da gibt es einen Einblick in die Gemütslage der Notenbanker in den USA. Und da schaut es halt so aus, als ob es eine aggressive Zinspolitik der Fed, wie befürchtet, nicht geben würde. Aber warum ist das so? Das wollen wir analysieren, und zwar mit dem Chefvolkswirt der Commerzbank, Jörg Krämer, der jetzt heute am Brückentag zu uns gekommen ist. Die Diskussion in der Fed war zu den nächsten Zinsschritten etwas vorsichtiger als erwartet. Also es wird weiter große Zinsschritte geben, das war klar, aber eben nicht zu aggressiv. Wie darf man das werten?
Ja, es gibt in Amerika Ängste davor, dass die Zinsanhebung der amerikanischen Notenbank die Nachfrage abwürgen und das Ganze dann in einer Rezession endet. Hintergrund ist die Erfahrung einfach seit den 50er Jahren, dass in 3 von 4 Fällen Zinserhöhungszyklen, egal ob aggressiv oder nicht, dass Zinserhöhungszyklen in 3 von 4 Fällen in einer Rezession enden. Und das hat natürlich jeder im Hinterkopf. Und insofern, ja, ist da so eine gewisse Vorsicht jetzt, die so ein bisschen durchscheint, auch wenn die amerikanische Notenbank ja klar gemacht hat, dass sie auf den nächsten beiden Sitzungen ihren Leitzins um jeweils 0,5 Prozentpunkt erhöhen dürfte.
Muss sie auch. Die Inflation ist ja nach wie vor sehr, sehr hoch. Also in welcher schwierigen Lage befindet sich da die US-Notenbank Fed? Ja klar, sie will die Wirtschaft nicht abwürgen, aber es gibt eben auch die unterschiedlichsten Konjunkturdaten, die wir da im Augenblick sehen.
Ja, das Bruttoinlandsprodukt ist im ersten Quartal mal geschrumpft, das ging aber auf Sonderfaktoren zurück. Insgesamt muss man sagen, ist die amerikanische Volkswirtschaft, brummt sie. Also die Wirtschaft ist überhitzt, muss man sogar sagen. Auf jeden Arbeitslosen beispielsweise kommen rechnerisch fast 2 offene Stellen, das sagt alles. Und auch der Anstieg der Arbeitskosten, der Löhne hat sich deutlich beschleunigt. Also die amerikanische Notenbank, ja, hat im Grunde genommen einen Fehler gemacht. Man sieht jetzt schon, dass die Preise, die Inflation auf breiter Front steigen. Und da hat sie ein riesiges Thema.
Dann ist aber die US-Notenbank damit ja auch nicht alleine. Ein riesiges Thema hat ja auch die Europäische Zentralbank. Das übliche Thema. Jetzt haben wir ja gerade in dieser Woche relativ viel Konjunkturdaten bekommen. Also die Stimmung in der deutschen Wirtschaft, in den Chefetagen, überraschend gut, muss man mal so sagen. Jetzt heißt es, die Inflation könnte in diesem Jahr so langsam auch wieder zurückgehen auf ungefähr 6%, immer noch zu hoch. Und die Stimmung nicht nur in den Chefetagen, sondern auch bei den Wareneinkäufern, bei den Einkaufsmanagern in Europa relativ hoch. Was sagt uns bitte diese Gemengelage?
Ja, also erstmal die Hoffnung, dass die Inflation irgendwie wieder runtergeht und von sich aus das Ganze sich irgendwie erledigt, die ist nicht klein zu kriegen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir für den Monat Mai, und die Inflationszahlen werden ja nächste Woche veröffentlicht, da erwarte ich nochmal einen weiteren Anstieg für den Euroraum. Das heißt, ein Anstieg der Inflationsrate von 7,5 im April auf 8%. Und wir haben einen unglaublichen Preisdruck auf den vorgelagerten Stufen bei den Erzeugern, denen sie noch lange nicht weitergegeben haben. Also von einer Spitze der Inflation, die jetzt langsam wieder runterkommt, sind wir noch weit entfernt. Was das Thema Konjunktur anbelangt, also hier gibt es keine Rezessionsängste, so wie in Amerika, weil halt die EZB weit davon entfernt ist, irgendwie aggressiv vorzugehen und irgendwie die Nachfrage abzuwürgen. Aber das Problem hierzulande bleiben ja die fehlenden Vorprodukte, die Materialengpässe. China, die Führung dort hält ja stur fest an ihrer Null-Corona-Politik, sicherlich noch bis zum Jahresende. Und das ist das Problem hier.
Also die EZB auch da gefordert. Jörg Krämer sagt das von der Chefvolkswirt der Commerzbank. Vielen Dank.
Ja, soweit eine Einordnung zur US-Geldpolitik und zur wirtschaftlichen Lage. Die Konjunkturdaten aus den USA haben die, Herr Ibrahim, für Bewegungen beim Euro gesorgt?
Ja, der ist etwas zurückgekommen, jetzt wieder über einem $1.07. Zwischendurch war er darunter gefallen.
Und was tut sich angesichts seiner doch eher entspannten Lage auf dem Aktienmarkt beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Die Umlaufrendite jetzt bei 0,89%, aber was wir ja gestern nicht hatten, da war sie noch bei 0,84%. Jetzt ist der Goldpreis etwas gestiegen auf 1.858 US-Dollar.
Das G7-Treffen der Umwelt- und Energieminister hatte ich schon erwähnt. Tut sich da indirekt etwas beim Ölpreis?
Naja, nein, eigentlich nicht. Nordseesorte Brent leicht gefallen, 0,2%. Aber das ist alles im Rahmen, den wir hier täglich so beobachten.
Und wenn wir schon bei G7 sind, schauen wir doch gleich mal konkret auf Einzelbewegungen. Gibt es denn Reaktionen auf die Beschlüsse bei Unternehmen, beispielsweise aus dem Bereich der erneuerbaren Energien?
Naja, relativ wenig. Die Absichtserklärungen, die wir jetzt hier gehört haben, die heißen ja noch keine neu geänderte Politik oder konkrete Beschlüsse und Termine. Das fehlt ja alles noch. Unternehmen aus der Branche hadern sowieso momentan mit Rohstoffpreisen, mit sehr hohen und großen Lieferproblemen. Das bremst die Geschäfte aus.
Nächste Woche am Freitag überprüft die Deutsche Börse die Zusammensetzung der Indizes, also der Börsenbarometer. Ist ja oft eine spannende Geschichte, begleitet vielfach von Spekulationen. Anleger lieben Gerüchte. Gibt es schon welche?
Es gibt einen sogenannten Indexmonitor und da wurde mal gerechnet, wer könnte aufsteigen, wer ab. Der Boom bei Delivery Hero, Essenslieferant aus der Corona-Zeit, ist scheint vorbei, könnten absteigen. Dafür Beiersdorf wieder rein. Rheinmetall natürlich mit einer Erfolgsstory zuletzt, mit einem Plus von 2% heute auch, ist einer der potenziellen Aufsteiger.
Samir Ibrahim über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Laut Veranstalter ist sie immer noch die größte Industriemesse weltweit, die Hannover Messe, die übermorgen am Abend offiziell eröffnet wird. Partnerland ist in diesem Jahr Portugal, ein Land, das ja noch vor einem Jahrzehnt unter den Folgen der Finanz- und Staatsschuldenkrise stark gelitten hatte, sich derzeit aber wirtschaftlich mausert. Was sich hier bewegt hat und weiter bewegt, mehr dazu aus Portugal von Thilo Wagner.
We plan a plant that will cost around 700 million to build.
700 Millionen Euro will Portugals größter Energiekonzern Galp in den Bau einer Batteriefabrik in Portugal investieren, sagt der Vorstandsvorsitzende Andy Brown dem Deutschlandfunk in Lissabon. Das Projekt ist ein Joint Venture mit dem schwedischen Unternehmen Northvolt und zielt darauf ab, den lithiumhaltigen Rohstoff, der in Portugal bald schon abgebaut werden soll, direkt am Standort weiterzuverarbeiten. Es gibt zurzeit in Europa keine Fabrik, die den Rohstoff aufarbeitet. Die europäische Batterieproduktion ist ausschließlich auf Importe angewiesen. Wir wollen die Aufarbeitung von Lithium nach Portugal und Europa bringen. Die Fabrik soll natürlich Profit abwerfen und Arbeitsplätze schaffen, aber gleichzeitig kann sich dadurch Südeuropa als Standort für die Batterieproduktion positionieren, die bisher vor allem in Nordeuropa angesiedelt ist. Das ist auch eine von Portugals Hauptbotschaften auf der diesjährigen Hannover Messe. Das Land will Industriekonzerne in den Südwesten Europas locken, die auf günstige und effiziente erneuerbare Energieträger zurückgreifen und so die grüne Wende mittragen wollen. Musik zumindest für die Zukunft. Denn bislang ist der Treiber für das portugiesische Wirtschaftswachstum weiterhin vor allem der Tourismus. Im ersten Quartal 2022 ist Portugals Wirtschaft im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 12% gewachsen, mehr als jedes andere EU-Land. Doch das lag auch an der schweren Krise im Winter 2021, als die Corona-Pandemie das Land fest im Griff hatte. Wirtschaftsprofessor João César da Genevis von der Katholischen Universität in Lissabon. Die ganze Wirtschaft erholt sich gut, auch die Exporte. Vor allem hat aber der Tourismus spektakulär zugelegt. Der Schock in den Jahren 2020/21 war einfach extrem. Unsere Wirtschaft hat unter der Pandemie so stark gelitten wie kaum eine andere in Europa, weil sie einfach sehr stark vom Tourismus abhängig ist. Es war zu erwarten, dass sich das jetzt ausgleicht. Wir sind tief gefallen und jetzt erholen wir uns deutlich. Neue Impulse setzt die sozialistische Regierung vor allem mit dem EU-Wiederaufbauplan. Mit den fast 14 Milliarden Euro aus Brüssel sollen vor allem der soziale Wohnungsbau, das Gesundheitssystem und der Klimaschutz gefördert werden. Die Regierung verfügt so auch über den finanziellen Spielraum, um die Neuverschuldung im gerade verabschiedeten Nachtragshaushalt für 2022 auf 1,9% zu senken. Portugal will an seinem Konsolidierungskurs der öffentlichen Finanzen festhalten und das, obwohl die EU-Stabilitätskriterien auch im kommenden Jahr weiter ausgesetzt bleiben sollen. Das kommt auf den Finanzmärkten gut an. Die Ratingagentur Fitch hat Anfang des Monats Portugals Kreditwürdigkeit von stabil auf positiv angehoben. Seit Ende Januar kann Portugal zudem auf eine sehr stabile Regierung bauen. Die Sozialistische Partei um Premierminister António Costa erreichte bei den vorgezogenen Parlamentswahlen die absolute Mehrheit. Eigentlich wären das ideale Bedingungen, um wichtige Reformen im Justizwesen und in der Verwaltung durchzusetzen. Doch Wirtschaftsexperte Neves ist skeptisch. Diese Regierung will Kompromisse schließen, Gleichgewichte schaffen und die Interessensgruppen zufriedenstellen. Aber das steht im Widerspruch zu möglichen Reformen. Denn wer Reformen machen will, muss sich gegenüber den Interessensgruppen behaupten und den Jetzt-Zustand verändern, auch wenn das kurzfristig wehtut. Doch es scheint zurzeit keinen großen Willen zu geben, die Reformen in den verschiedenen Sektoren anzugehen. Auf der Hannover Messe wird sich Portugal dennoch als attraktiver Standort für Start-ups, die Digitalisierung und die grüne Wende verkaufen und wirbt dabei vor allem um deutsche Unternehmen. Denn Konzerne wie Volkswagen, Siemens oder Bosch spielen seit Jahren eine wichtige Rolle, das Land innovativer und wettbewerbsfähiger zu machen.
Thilo Wagner über die Wirtschaftslage in Portugal, Partnerland 2022 der Industriemesse in Hannover. Ausländische Autofahrer müssen in Ungarn seit heute einen deutlich höheren Preis für Kfz-Treibstoffe bezahlen als Inländer. So sieht es eine neue Verordnung vor. Und neben diesem Schritt wurde in Ungarn auch noch die Einführung von Sondersteuern angekündigt, die nicht gerade gleichmäßig erhoben werden. Und wieder einmal liegt neuer Streit mit Brüssel in der Luft. Einzelheiten dazu von Wolfgang Fichtel.
Viktor Orban, Ungarns rechtspopulistischer Ministerpräsident, regiert weiter wie bisher, mit Notstandsverordnungen und einer eher linken Umverteilungspolitik. Ohne Zögern verkündete der Regierungschef, wieder auf Facebook, womit er schon kurz nach seiner Wiederwahl gedroht hatte.
Kötelezzük a bankokat, a biztosítókat, a nagy kereskedelmi láncokat, az energiaipari és kereskedő cégeket.
Wir verpflichten die Banken, die Versicherungen, die großen Handelsketten, die Energiekonzerne, die Telekom-Unternehmen und die Fluggesellschaften, dass sie den größten Teil ihres Extraprofits in zwei Fonds einzahlen, und zwar in den Jahren 2022 und 2023.
22-re és 23-ra vonatkoznak.
Zwei neue Fonds. Einer, mit dem Energiekosten für ungarische Familien subventioniert werden sollen, einer, mit dem Ungarns Armee nachgerüstet werden soll. Es soll vor allem umsatzstarke Großunternehmen treffen, die irgendwie durch Corona und wegen der Folgen des Krieges im Nachbarland Ukraine profitiert haben. So die Begründung. Betroffen sein dürften vor allem Unternehmen wie Lidl, Spar, Tesco, Penny, Aldi, auch die Allianz, die Deutsche Telekom zum Beispiel. Firmen aus dem EU-Raum. András Schiffer, grün-liberaler Ex-Abgeordneter, fragt sich aber, ob Orbán ungarische Unternehmen bewusst verschont. Ich verstehe nicht ganz, warum die Regierung keine Sondersteuer von denen kassiert, die in den letzten Jahren hervorragend Profit gemacht haben mit staatlichen Aufträgen. Also das wäre gerecht. Es soll auch Tanktouristen, vor allem aus Österreich, treffen. Per Verordnung billiges Benzin für umgerechnet 1,24 Euro den Liter darf nur noch in Autos mit ungarischem Kennzeichen getankt werden. Das könnte gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz der EU verstoßen. Neuer Konfliktstoff also für die sowieso schon schwierigen Gespräche der EU-Kommission mit der ungarischen Regierung. Nächste Woche geht es bei einem EU-Sondergipfel um das Ölembargo gegen Russland, bei dem Orbán mit Veto droht. Orbáns Problem sind leere Staatskassen, geleert durch Wahlgeschenke und dann nicht aufgefüllt, weil die EU-Kommission Gelder zurückhält mit dem Hinweis auf das gerade laufende Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn. Die neuen Sondersteuern sollen 2 Milliarden Euro bringen. Für ein Ja zum Ölembargo fordert Orbán deutlich mehr von der EU.
Ungarns neue Verordnungen, Wolfgang Fichtel berichtete. Und wir kommen zum Firmenporträt. Skylum ist ein Unternehmen, das sich auf digitale Bildbearbeitung spezialisiert hat. Der Sitz der Firma ist in Kiew und seit dem 24. Februar ist dort nichts mehr, wie es war. Inmitten des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, der einen Teil der Beschäftigten der Firma aus dem Land vertrieben hat, während andere vor Ort geblieben sind, wird versucht, den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten und allem Leid zum Trotz auch Pläne für die Zukunft zu schmieden. Malte Hennig stellt das Unternehmen vor.
Mitte Februar hat Skylum eine neue Software veröffentlicht. Geplant waren viele Aktionen und Marketingkampagnen. Doch dann hat der Krieg angefangen, sagt Ivan Kutanin, CEO des Unternehmens.
The war started just in the middle of lots of campaigns.
Ivan Kutanin selbst war am 24. Februar in Paris, um seinen Geburtstag nachzufeiern. Zurück im Büro in Kiew war er seitdem nicht mehr. Er könne das Land sonst nicht mehr verlassen, meint er. In den ersten Tagen nach dem russischen Angriff war das Skylum-Team vor allem damit beschäftigt, sich in Sicherheit zu bringen. Relativ schnell danach haben viele aus dem Team aber weitergearbeitet, erzählt der Geschäftsführer. Denn dafür braucht es eigentlich nur eine stabile Internetverbindung und einen Laptop.
Die meisten aus unserem Team haben nach Kriegsbeginn jeden Tag, den sie konnten, gearbeitet. Aus Schutzräumen, aus vorübergehenden Zufluchtsorten und so weiter. Und sie arbeiten auch jetzt weiter. Wir haben schon 3 Updates veröffentlicht, seit der Krieg begonnen hat. Wir wissen also, unser Team ist auch unter diesen Bedingungen in der Lage zu arbeiten.
Teile des Teams sind nach wie vor in der Ukraine, andere haben das Land verlassen. Bei Skylum haben sie jetzt ein Excel-Sheet, in dem die Mitarbeitenden jede Woche eintragen, wo sie gerade sind. Es sei wichtig zu wissen, dass es allen den Umständen entsprechend gut geht, meint Ivan Kutanin. In Kiew sei die Lage zurzeit relativ stabil, darum sind manche aus dem Team auch wieder im Büro dort.
Last Friday around 15 guys were already in office.
Letzten Freitag waren schon 15 Leute im Büro. Ich habe sie gefragt, warum kommt ihr ins Büro? Und sie haben geantwortet, wir wollten uns sehen. Wir sind so froh, uns zu treffen, um ein bisschen Pizza zu essen, um ein paar Bier zu trinken. Dann habe ich gesagt, okay Leute, macht was ihr wollt, aber es gibt mir Hoffnung, dass die Situation bald wieder in Ordnung ist.
Die Situation wieder in Ordnung, damit sich das Skylum-Team wieder voll und ganz auf die Entwicklung ihrer Bildbearbeitungssoftware konzentrieren kann. Für die ist nämlich gerade eine gute Zeit, meint Ivan Kutanin.
Everyone is photographer right now. You know, everyone has camera and his phone.
Und weil alle Fotografinnen und Fotografen sind, kreieren auch alle digitalen Inhalt, meint der CEO. Die Nachfrage nach professionellem visuellen Inhalt sei gerade hoch und weil so viele Menschen fotografieren und ihr Ergebnis online veröffentlichen, ist viel Material verfügbar. Doch oft nicht in der Qualität, wie sie sich viele wünschen, meint Geschäftsführer Ivan Kutanin. Das liege auch daran, dass die Vorstellung, wie ein Bild aussehen soll, nicht immer mit dem Ergebnis, das die Kameras liefern, übereinstimmt. Das Bild im Kopf ist nicht das Bild auf der Kamera. Da möchte Skylum Abhilfe schaffen.
We want to help you, to any artist.
Wir wollen jedem Künstler und jeder Künstlerin helfen, zwischen dem, was du gesehen hast und dem, was deine Kamera gesehen hat, eine Angleichung zu machen. Wir verstehen es so, dass deine kreative Vision viel wertvoller ist als das, was die Technik tatsächlich leisten kann.
What actually technique can do?
Ivan Kutanin ist seit 9 Jahren im Unternehmen. Als er angefangen hat, waren es 20 Kolleginnen in einem kleinen Apartment in Kiew. Inzwischen hat Skylum 150 Mitarbeitende, ein größeres Büro in Kiew und eines in New York. Gegründet 2008 hat Skylum, damals noch unter anderem Namen, angefangen, Engines für Computerspiele zu entwickeln. Bald schon hat das Unternehmen aber umgeschwenkt auf Bildbearbeitung. Luminar AI und Luminar Neo, so heißen die beiden größten Produkte von Skylum. Von künstlicher Intelligenz unterstützte Software zur Bearbeitung von Fotos. Fragt man CEO Ivan Kutani nach Umsatzzahlen und Profit des Unternehmens, hält er sich lieber bedeckt. Um jeweils rund 30% pro Jahr habe sich der Umsatz in der Vergangenheit gesteigert, sagt der Geschäftsführer. Genaue Zahlen nennt er und auch eine Unternehmenssprecherin nicht. Unbestätigte Angaben online listen Skylo mit 15 bis 20 Millionen US-Dollar Jahresumsatz, weit entfernt von Marktführer Adobe. Direkte Wettbewerber seines Unternehmens sieht Ivan Kutanin allerdings ohnehin nicht. Man arbeite an ähnlichen Visionen und erweitere den Markt. Vielleicht ist Konkurrenzdenken gerade auch kein relevantes Thema bei Skylum. Was das Team in den vergangenen Wochen erlebt hat und immer noch erlebt, darüber schreiben sie auf ihrer Homepage. In Blogbeiträgen berichten Mitarbeitende von der Arbeit auf der Flucht, von zersprungenen Fensterscheiben und freiwilligen Bataillonen.
Some of those stories are really, you know, it's so tired to tell about that.
Diese Geschichten, es ist so ermüdend, davon zu erzählen. Einige unserer Mitarbeiter waren in besetzten Gebieten. Sie haben gesehen, wie russische Truppen ihre Nachbarn getötet haben. Sie haben all die Bomben, all die Raketen, die abgefeuert wurden, gesehen. Sie haben von allem gehört, was auf dem Schlachtfeld passiert ist.
What happened right on the combat field?
Für die Zukunft hat Skylum viel vor, erklärt Ivan Kutanin. Man wolle wachsen, das Unternehmen weiter im internationalen Markt etablieren, vor allem in Europa. Dafür soll bald ein Büro in Lissabon eröffnet werden. Weg aus der Ukraine will Skylum nicht, sagt der Geschäftsführer. Aber es sollen Möglichkeiten geschaffen werden für die, die nicht mehr zurückkommen können oder wollen.
Soweit das Firmenporträt von Malte Hennig. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Ein Thema hier: angesichts neuer Dokumente über den Umgang mit Uiguren in der chinesischen Provinz Xinjiang werden Fragen laut, ob deutsche Unternehmen Konsequenzen ziehen sollten.
Dazu schreibt die Börsenzeitung: Die Bilder, Daten und Augenzeugenberichte, die unter dem Titel Xinjiang Police Files öffentlich geworden sind, liefern eindeutige Belege für etwas, das seit langem klar ist. Die muslimische Volksgruppe der Uiguren wird vom chinesischen Regime systematisch, rücksichtslos und brutal unterdrückt. Hunderttausende Menschen werden in Gefängnisse und Folteranstalten gesperrt, zynisch verharmlost als Umerziehungslager. Was die jüngsten Enthüllungen auch für deutsche Unternehmen so wichtig und so wirkmächtig macht, ist, dass sie auf ein verändertes Diskussionsklima stoßen. Wegschauen ist keine Option mehr. Spätestens der russische Angriff auf die Ukraine hat die wirtschaftliche Abhängigkeit der westlichen Industrieländer von autokratischen Regimes und Diktaturen schonungslos offengelegt. Und immer weniger Menschen sind bereit, diese dunklen Seiten ihres Wohlstands hinzunehmen. In der Haltung zu Chinas Vorgehen in Xinjiang liegt ein Charaktertest für hiesige Unternehmen. Wie hältst du's mit den Menschenrechten, wenn die Verstöße nicht direkt vor der eigenen Haustür stattfinden? Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle belässt es nicht bei der Frage, ob Unternehmen, sondern auch Staaten sich von China lösen sollten und kommt zu dieser Einschätzung. Der Westen kann die Beziehungen zu China nicht einfach kappen. Dazu sind die Verflechtungen viel zu eng und zu zahlreich. Nötig ist aber im ersten Schritt eine Entkopplung in militärisch relevanten Feldern von Wissenschaft und Wirtschaft. Ein zweiter Schritt liegt im Zusammenschluss demokratischer Staaten zu einer weltweiten Handelsallianz. Wenn die EU, USA, Japan, Südkorea, Australien und andere Staaten enger zusammenrücken, können sie Chinas Machtstreben eindämmen. Das Bundeskabinett hat beschlossen, dass die CO2-Kosten zwischen Vermietern und Mietern aufgeteilt werden sollen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung bemerkt, dies erfolge nicht nach dem schlichten Muster, dass jeder die Hälfte zu tragen hat. Vielmehr wird es einen 10-Stufen-Plan geben, nachdem die Eigentümer besonders viel zu tragen haben, wenn die Wohnung energetisch ineffizient ist, und umgekehrt die Mieter die Hauptlast übernehmen, wenn die Wohnung in gutem Zustand ist. Das setzt von der Grundidee her die richtigen Anreize für Mieter zum Energiesparen und für Vermieter zum Investieren. Dass die Regierung das Thema richtig angepackt hat, zeigen die ersten Reaktionen. Die Verteilung nach dem Stufenplan findet grundsätzlich Zustimmung.
Und mit diesem Hinweis auf Grundideen und richtige Anreize endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Claudia Hennen begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute, unter anderem mit einer Reportage über Jugendoffiziere bei der Bundeswehr. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.